온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티븐 아웃 라틴 아메리카.
보이스 오브 아메리카 라티나.
Hallo zusammen zum aktuellen Onda-Info 276. Wir haben mit dem Journalisten Luis Hernández Navarro über den aktuellen Stand der Arbeit des Ständigen Völkertribunals in Mexiko gesprochen. Dieses versucht, speziell auch in Mexiko, Öffentlichkeit herzustellen über die alltäglichen Menschenrechtsverletzungen. Außerdem versuchen wir uns mit Hilfe der Sprecherin der honduranischen Widerstandsbewegung Frente Nacional de Resistencia Popular an einer kleinen Bestandsaufnahme der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Situation in Honduras. Die Meldungen beschäftigen sich heute ebenfalls mit der Menschenrechtssituation in Mexiko sowie mit Landvertreibungen und Geschichtsaufarbeitung in Uruguay. Die Musik kommt heute von einer großartigen Punkband aus Buenos Aires, den She Devils.
Nachrichten.
Uruguay bittet die Opfer der Diktatur um Verzeihung. Die Regierung von Uruguay koordiniert zurzeit einen Akt der Wiedergutmachung, um die Opfer der Diktatur um Verzeihung zu bitten. Das hat Uruguays Kanzler Luis Amargo letzte Woche angekündigt. Der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte hat Uruguay letzten März dazu verpflichtet. Während der Diktatur, die von 1973 bis 1985 gedauert hat, kam es zu schweren Menschenrechtsverletzungen, darunter das systematische Verschwindenlassen von Menschen. Maria Claudia Garcia ist eine der Verschwundenen. Sie ist die Schwiegertochter von Juan Gelman, einem argentinischen Dichter. Uruguay wurde vorgeworfen, diesen Fall nicht ausreichend untersucht zu haben. 1986 hatte Uruguay ein Gesetz verabschiedet, das die rechtliche Aufarbeitung der Menschenrechtsverletzungen während der Diktatur unmöglich macht. Der Sohn und die Schwiegertochter des Dichters wurden 1976 während der argentinischen Diktatur entführt. Der Sohn Marcelo wurde in Buenos Aires ermordet, während seine Frau Maria Claudia Garcia nach Uruguay überstellt wurde. Dort bekam sie ihr Kind, Macarena Gelman. Seitdem ist Maria Claudia verschwunden und ihr Kind Macarena wurde gestohlen, wie viele andere Kinder. Macarena hat ihre Identität erst im Jahr 2000 herausgefunden. Laut Kanzler Luis Amargo will das Land alle Opfer um Verzeihung bitten. Stellvertretend für alle Opfer wurden Macarena Gelman und der Dichter Juan Gelman zu dem Akt eingeladen.
Wir werden mit Macarena sprechen, um das Thema zu bestimmen. Aber wir müssen auch mit dem Präsidenten sprechen, um seine Beteiligung sicherzustellen.
Der Akt der Wiedergutmachung wird normalerweise im März durchgeführt.
Uruguay, erneute Landbesetzung in Becher Union. Vor 6 Jahren, im Januar 2006, kam es zur ersten Landbesetzung in der Geschichte Uruguays. In Becher Union, im Norden des Landes, besetzten damals die Zuckerrohrarbeiter, die landwirtschaftlichen Kleinerzeuger und ihre Familien mit der Unterstützung der kämpferischen Gewerkschaft UTA und anderen Gruppen ein Stück Land. Durch die seit Jahren ausstehende Landreform und den Ausverkauf von Ländereien wird die Situation der Landbevölkerung immer prekärer. Für die damaligen Zuckerrohrarbeiter bedeutete die Mechanisierung der Ernte die Arbeitslosigkeit. Familien konnten und können bis heute nicht ausreichend versorgt werden, weil sie nicht über eigenes Land verfügen. Dabei liegen tausende Hektar brach.
A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Im Verlauf des Jahres 2011 begannen fast 100 Familien, die Mitglied der UTA-Gewerkschaft sind, mit dem Nationalen Institut für Besiedelung zu verhandeln. Sie stellten ein Projekt vor, nach dem sie sich in Gruppen zusammenschließen und das ihnen neu zugesprochene Land mit ihren eigenen Händen bearbeiten, um sich versorgen zu können. Bisher kamen aber nur leere Versprechungen vom Institut für Besiedelung, auf die bis heute keine Taten folgten. Um aber die Dringlichkeit der Umsetzung des Projektvorschlags zu bekräftigen und endlich eine konkrete Antwort zu erhalten, haben rund 80 Familien diesen Januar erneut etwa 1000 Hektar Land besetzt.
A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Mexiko, Gesetz gegen das Verschwindenlassen von Personen durch staatliche oder parastaatliche Gruppen gefordert. Amnesty International und die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen fordern die Verabschiedung eines neuen Gesetzesentwurfs. Mit diesem Gesetz soll ermöglicht werden, staatliche und parastaatliche Gruppen, die Menschen verschwinden lassen, zu bestrafen. Am 19. Januar dieses Jahres kam es zum ersten außerordentlichen Abgeordnetentreffen in Monterrey, im nördlichen Bundesstaat Nuevo León, wo dieser Gesetzesentwurf diskutiert wurde. Die Desaparición Forzada, die unter Strafe gestellt werden soll, impliziert, dass staatliche oder parastaatliche Gruppen für das Verschwindenlassen von Menschen verantwortlich sind. Diese Praxis dient unter anderem dazu, den verschleppten Personen ihre gesetzlichen Rechte vorzuenthalten. Die Entführten werden häufig an unbekannten Orten gefoltert und anschließend ermordet. Das Ziel ist meist, eine Gruppe oder Gemeinschaft einzuschüchtern und in Angst zu versetzen, indem man eine oder einen Angehörigen verschwinden lässt. Dieses Verbrechen wird international als Verbrechen gegen die Menschlichkeit klassifiziert. Trotzdem gibt es in Mexiko kein gültiges Gesetz, welches erlaubt, die Verantwortlichen anzuklagen. Informationen über den Verbleib der Verschwundenen und Wiedergutmachungsbestrebungen für die Opfer werden so ebenfalls verunmöglicht. Ariel Dolitzky, Leiter der Beratungsstelle für Menschenrechte an der Universität Texas, empfiehlt ein effizienteres Vorgehen, um diesen Verbrechen entgegenzuarbeiten.
Es gibt keine offiziellen Daten, wie viele Verschwundene es in Mexiko gibt. Und das ist eine unserer Empfehlungen, dass die Regierung diese Erhebung in Auftrag gibt, um die Dimension dieses Phänomens greifen zu können. Es geht nicht darum, einen historischen Rekord an Verschwundenen aufzustellen. Aber wenn man nichts über die Verschwundenen weiß, ist es schwierig, politische Maßnahmen zu ergreifen, um gegen diese gewalttätigen Verschleppungen vorzugehen.
Eine Menschenrechtsgruppe in Nuevo León gibt an, dass in 40% aller Entführungsfälle im Bundesstaat Nuevo León staatliche Beamte direkt oder indirekt beteiligt sind. Verantwortlich für die allgemein miserable Lage der Menschenrechte in Mexiko ist auch der vom Präsidenten Calderón initiierte Drogenkrieg, in dem zwischen 2006 und 2010 35.000 Menschen ermordet wurden. Die Organisation Human Rights Watch dokumentiert, dass von diesen 35.000 Menschen, die im Zusammenhang mit dem organisierten Verbrechen ermordet wurden, lediglich 1000 Fälle von staatlicher Seite bearbeitet wurden. Bei den 1000 Fällen wurden 330 mutmaßliche TäterInnen festgenommen und nur 22 verurteilt. Die noch ausstehende Entscheidung für die Verabschiedung des Gesetzes im Bundesstaat Nuevo León könnte auch als Vorbild für die Gesetzgebung weiterer Bundesstaaten dienen.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Eine schwere Wirtschaftskrise, neue repressive Gesetze, die die Arbeit und die soziale Lage breiter Bevölkerungsteile prekarisieren, Verfolgung von sozialen Bewegungen, schwere Menschenrechtsverletzungen, das ist die Situation in Honduras nach dem Putsch im Jahre 2009 und unter der Regierung Porfirio Lobo. Wir sprechen mit Araminta Pereira vom Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras und Sprecherin der honduranischen Widerstandsbewegung Frente Nacional de Resistencia Popular aus der Gemeinde El Progreso im Norden des Landes.
Das Jahr 2011 ist ein trauriges und schweres Krisenjahr gewesen, vor allem aufgrund der politischen Situation unter dem Regime Pepe Lobo. Es sind Dekrete und Gesetze beschlossen worden, die die Rechte der ArbeiterInnen stark beschnitten haben. Es sind Rechte außer Kraft gesetzt worden, die sich die honduranischen ArbeiterInnen in vielen Jahren erkämpft haben. In den Schulen und Universitäten gibt es eine Verfolgung missliebiger Lehrer und Professoren. Wirtschaftlich geht es den Honduranerinnen immer schlechter. Die Lebenshaltungskosten sind immens gestiegen. Die Canasta Básica, der zum Leben mindestens nötige Warenkorb, liegt heute erheblich über dem gesetzlichen Mindestlohn. Damit kann sich die Mehrheit der Bevölkerung nicht einmal mehr das Nötigste leisten. Dazu hat die Regierung Maßnahmen ergriffen, um die Proteste im Land zu unterdrücken. Bis hin zu Morden an AktivistInnen.
Die Eliten des Landes hätten den Putsch dafür genutzt, Hand in Hand mit transnationalen Unternehmen das Land auszuplündern, auf Kosten der Menschen in Honduras, schimpft Pereira.
Transnationale Unternehmen und Milliardäre aus aller Welt geben sich hier die Klinke in die Hand und klüngeln mit der Politik und nationalen Unternehmern, wie sie möglichst billig an möglichst viele unserer Rohstoffe kommen. Auf Kosten der honduranischen Bevölkerung, deren Arbeitsbedingungen sich radikal verschlechtert haben. Auch der Privatsektor hat die Situation nach dem Putsch ausgenutzt, um ihm genehme Gesetze durchzudrücken, zum Beispiel das Zeitarbeitsgesetz. Neue MitarbeiterInnen werden fast nur noch in Zeitarbeit eingestellt. Damit werden die ArbeitnehmerInnen und ArbeiterInnen ihrer Rechte weitgehend beraubt, was Kündigungsschutz, geregelte Arbeitszeiten, Sozialversicherung und gewerkschaftliche Organisation betrifft. Besonders schlimm ist die Situation in den Maquilas, wo die Frauen heute noch schlimmer behandelt werden als vor dem Putsch und wo es um die Arbeitsbedingungen und den Arbeitsschutz derart schlecht bestellt ist, dass Krankheiten mehr und mehr an der Tagesordnung sind.
Zudem brächten Privatisierungen von Schulen und Krankenhäusern die Bevölkerung um Bildung und Gesundheit.
Im Erziehungswesen ist die Regierung dabei, über Gesetzesänderungen und in Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen die Privatisierung des Schulwesens zu erreichen, was zur Folge haben wird, dass nur noch Kinder aus wohlhabenden Familien einen Schulabschluss erreichen können. Das Gleiche gilt für das öffentliche Gesundheitssystem, das systematisch kaputtgespart und ausgeplündert wird. In öffentlichen Kliniken und Krankenhäusern sind die Medikamente ausgegangen. Das Gesundheitspersonal streikt, weil die Regierung Gehälter nicht bezahlt. Selbst in den öffentlichen Krankenhäusern muss inzwischen eine Behandlungsgebühr bezahlt werden, die so hoch ist, dass sie von einem großen Teil der Bevölkerung nicht aufgebracht werden kann. Auch weil immer mehr Menschen in Honduras keine Arbeit haben.
También hay que pagar una cuota que, como decíamos, a veces es inalcanzable para la población porque no tiene trabajo.
Die Regierung Lobo betreibe bewusst eine Politik, die Sozialstandards und Rechte der Bevölkerung um Jahrzehnte zurückwerfe, an allen Fronten, auch in der Agrarpolitik, erklärt die Gewerkschafterin.
Además en el sector agrario, en el sector campesino,
in der Landwirtschaft sind die kleinbäuerlichen Proteste gegen Enteignungen und die Forderungen nach einer Landreform brutal unterdrückt worden. Die Forderungen der Frente Nacional de Resistencia nach einer Landreform werden kriminalisiert. Companieras und Companieros werden verhaftet, bedroht und ermordet. Und was mich am meisten erschüttert, ist die absolute Straflosigkeit, derer sich die Täter erfreuen. Besonders die Lehrerschaft stand im Fadenkreuz des Regimes, vor allem weil gerade hier traditionell eine starke Organisationskraft bestanden und weil die Lehrerschaft die Proteste gegen den Staatsstreich angeführt hat. Seit 2010 werden missliebigen LehrerInnen keine Gehälter bezahlt. Man will mit allen diesen Maßnahmen den Widerstand der Lehrerschaft brechen. Bei den Lehrerprotesten im letzten Jahr hat die Regierung einfach 300 Lehrer entlassen. Die Lehrerschaft wird aus Rachegründen, wo nur möglich, bestraft.
El régimen le está apostando a precisamente desbaratar cualquier movimiento social en este país.
Aber was erwartet Araminta Pereira unter diesen Bedingungen für das Jahr 2012 und für die nähere Zukunft?
Die Situation ist ziemlich hoffnungslos. Die Bevölkerung befindet sich in einer Situation absoluter Schutzlosigkeit. In der Regierung gibt es niemanden, der etwas unternehmen würde, um an dieser Situation irgendetwas zu ändern. Eine der wenigen Hoffnungen der Frente Nacional de Resistencia und ihres politischen Arms, der Partido Libre, ist es, bei den nächsten Wahlen im Jahr 2013 die Oligarchie an der Macht abzulösen. Deshalb arbeiten wir, trotz aller Unterdrückung, an einer möglichst breiten Widerstandsbewegung, um so die nächsten Wahlen zu gewinnen. Unser Ziel ist, dann aus der Regierung heraus eine verfassungsgebende Versammlung einzuberufen, um in dieser eine neue Verfassung und einen neuen Sozialpakt auszuarbeiten, um endlich eine gerechtere, eine friedlichere und eine souveränere Gesellschaft aufbauen zu können.
Gewalt und Tod in Mexiko. Das ist immer eine Nachricht wert. Aber wie sieht es eigentlich aus mit darüber hinausgehenden Menschenrechtsverletzungen? Gewalt gegen Frauen und lateinamerikanische Migrantinnen, Verletzung der Arbeitsrechte, Vertreibung von Kleinbauern durch transnationale Unternehmen und die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen sind nur einige Beispiele für den Alltag in Mexiko. Im Oktober 2011 schlug das Ständige Tribunal der Völker ein spezielles Kapitel für Mexiko auf. Das Tribunal untersucht seit 1979 Menschenrechtsverletzungen, die in Kriegen und Diktaturen begangen wurden. Dabei geht es in erster Linie um die Herstellung von Öffentlichkeit und die Aufklärung von Menschenrechtsverletzungen. Die Urteile des Tribunals haben keinen rechtlich bindenden Charakter. Mit der Einrichtung eines Kapitels für Mexiko soll nun speziell die Menschenrechtslage in dem Land untersucht werden. Zivilgesellschaftliche und soziale Organisationen hatten die Einrichtung des Tribunals initiiert, das konkret die Situation in Mexiko behandeln soll. In Mexiko sprach Gerold Schmidt mit dem Journalisten Luis Hernández Navarro über das Völkertribunal. Hernández Navarro schreibt für die Tageszeitung La Jornada.
Warum braucht Mexiko ein ständiges Tribunal der Völker? Das Image des Landes auf internationaler Ebene ist doch nicht so schlecht, dass ein Außenstehender so ein Tribunal für nötig halten würde.
Así es, la diplomacia mexicana ha sido muy eficaz en...
Das ist richtig. Die mexikanische Diplomatie hat es geschafft, im Ausland ein Bild Mexikos zu vermitteln, das nichts mit der Realität zu tun hat. Die mexikanische Wirklichkeit ist aber von Menschenrechtsverletzungen geprägt. Die nationalen Justizmechanismen eignen sich mittlerweile nicht mehr für die wirkliche Rechtsprechung. Es muss immer häufiger auf internationale Instanzen wie die Interamerikanische Menschenrechtskommission zurückgegriffen werden, um Menschenrechtsfragen zu behandeln, die im Land nicht gelöst wurden. Das Ständige Tribunal der Völker soll ein Instrument für Gerechtigkeit sein. Menschenrechtsverletzungen sollen sichtbar gemacht werden und gleichzeitig sollen bessere Bedingungen geschaffen werden, um Menschenrechtsverletzungen zu stoppen. Bislang in der Öffentlichkeit oder in den Medien erhobene Anklagen sollen die Grundlage für wirkliche Gerichtsprozesse werden.
Pueda convertir en casos jurídicos.
War es in diesem Kontext schwer, das Ständige Tribunal der Völker davon zu überzeugen, ein Kapitel Mexiko aufzuschlagen?
Es war tatsächlich eine komplizierte Angelegenheit, das Tribunal zu überzeugen. Bei einigen Mitgliedern des Tribunals dominierte noch die Vorstellung des antifaschistischen Mexikos. Das Bild von einem Land, das während vieler Jahre ein Zufluchtsort für verfolgte Menschen aus Lateinamerika war. Mexiko hat zudem eine ganze Reihe internationaler Menschenrechtsabkommen unterzeichnet. Die Menschenrechtsverletzungen wurden daher als Einzelfälle und nicht als systematisches Verhaltensmuster betrachtet. Das änderte sich erst, nachdem die Informationen in erdrückender Weise dokumentiert und organisiert waren.
Es ist eine breite Palette an Themen, die das Ständige Tribunal der Völker Mexiko bearbeitet. Wäre es nicht einfacher und sinnvoller gewesen, sich auf ein oder zwei Themen zu konzentrieren? Stattdessen werden so unterschiedliche Probleme wie Migration, Frauenmorde, die Situation auf dem Land und die Gewalt gegen Medienschaffende behandelt.
Aber das ist leider die Situation des Landes. Die internationale Aufmerksamkeit richtet sich auf die Gewalt, die bisher fast 60.000 Toten in der Regierungszeit von Felipe Calderón. Aber die Menschenrechtsverletzungen geschehen ebenso auf anderen Ebenen, zum Beispiel in der Arbeitswelt. Unternehmen werden über Nacht geschlossen, die Arbeitsrechte schlichtweg aufgehoben. In vielen Teilfertigungsbetrieben im Norden Mexikos leiden Beschäftigte unter sogenannten Schutzverträgen zugunsten der Unternehmer. Es wird konsequent darauf hingearbeitet, die Aussaat von Genmais zu legitimieren. Das impliziert eine Vielzahl von Problemen und Risiken in Mexiko.
La siembra en un país como México que es centro de origen del maíz con todos los riesgos que esto implica.
Du hast den Genmais erwähnt. Das ist auch ein Thema des Ständigen Tribunals der Völker Mexiko. Kannst du das vertiefen?
Sí, claro, cómo no. El maíz es un grano que forma parte viva de la cultura.
Der Mais ist lebendiger Teil der Kultur und gleichzeitig das Rückgrat der kleinbäuerlichen Landwirtschaft in Mexiko. Es ist beabsichtigte Politik, die Kleinbauern aus der landwirtschaftlichen Produktion zu vertreiben, sie zu Arbeitslosen zu machen, denn es gibt nicht wirklich neue Arbeitsplätze für sie. Dabei ist das Argument, es sei billiger, sie als Arme in der Stadt, statt als Arme auf dem Land zu versorgen. Es sei billiger, subventionierten Mais aus den USA zu importieren, als ihn selbst zu produzieren. Den Bauern ist Land weggenommen worden, es gibt eine fortschreitende Privatisierung öffentlichen Landes und eine Privatisierungsoffensive beim Wasser. Nun soll den Bauern das dritte fundamentale Element entzogen werden, über das sie für die Produktion verfügten, die Kontrolle über das Saatgut. Diese Kontrolle soll an einige wenige Großunternehmen übertragen werden, die die Saatgutproduktion und Verteilung monopolisieren. Eine Koexistenz von Genmais und einheimischem Mais ist unmöglich, denn die Kontaminierung ist letztlich unvermeidlich. Der Genmais ist eine Aggression und eine enorme Herausforderung für die einheimische Produktion, auch bezüglich der biologischen Vielfalt.
Una agresión es un desafío muy fuerte para la producción local, ¿no? Y lo que significa en términos de biodiversidad.
El ejemplo del maíz es un ejemplo para la transformación o la pretendida transformación de la economía.
In den Dokumenten rund um das Ständige Tribunal der Völker Mexiko ist viel von dem Freihandelsvertrag NAFTA zu lesen.
De solicitar un capítulo México.
Así es, el conjunto de las mesas está atravesado.
Dieser Vertrag über die Freihandelszone zwischen Kanada, den USA und Mexiko trat 1994 in Kraft. Es ist ein Vertrag, der den freien Waren- und Kapitalverkehr erlaubt, aber nicht die freie Mobilität der Arbeitskräfte. NAFTA kam ohne eine Ausgleichspolitik zustande, ohne Geldmittel für Transformationsprozesse. Deswegen hat der Vertrag die bestehenden Ungleichheiten zwischen den drei Volkswirtschaften noch vertieft und die Abhängigkeit Mexikos von den beiden anderen Ländern noch verstärkt. Viele Entwicklungen, die die Zerstörung der Umwelt und des sozialen Gewebes betreffen, sind ein Ergebnis dieses Prozesses einer wahllosen und entfesselten Handelsöffnung. Diese Entwicklungen bilden den Nährboden für die Gewalt und die Menschenrechtsverletzungen. Das Tribunal versucht, den Zusammenhang zwischen dieser Handelsöffnung und dem Niedergang des gesellschaftlichen Zusammenlebens sowie dem Aufkommen der Gewalt und der Menschenrechtsverletzungen im Detail zu erklären.
Explicar con detalle las mediaciones que hay entre este proceso de apertura comercial, la degradación general de las relaciones de convivencia, el surgimiento de violencia y las violaciones a los derechos humanos.
Was erwartest du konkret vom Ständigen Tribunal der Völker?
Das Ständige Tribunal der Völker ist letztlich eine Ethikinstanz. Seine Entscheidungen haben keinen verpflichtenden Charakter. Sie sind vor allem eine moralische Sanktion, die weltweit bekannt gemacht wird. Die moralische Sanktion hat die Funktion, vor der Weltöffentlichkeit eine ungerechte Situation aufzuzeigen. Und ich hoffe, dass dies am Ende auch ein Ergebnis sein wird. Und ich habe die Hoffnung, dass das Ständige Tribunal der Völker in Mexiko dazu dienen kann, die mexikanische Problematik in ihrer Gesamtheit sichtbar zu machen. So wie es Wirtschafts- und Handelspartner gibt, sollen auch verlässliche Partner gefunden werden, wenn es um den Respekt der Menschenrechte in Mexiko geht.
Respeto a los derechos humanos en México.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.